Ich begrüße euch ganz herzlich, freue mich, dass die Gemeinde heute so voll ist, dass wir auch Gäste unter uns haben. Und ich weiß nicht, was ich euch noch sagen kann, der Chor hat ein wunderbares Lied gesungen, die Kinder haben ihre Geschichte gehört, eigentlich können wir jetzt nach Hause gehen. Aber ich habe noch was vorbereitet für euch und ich möchte euch auch noch was erzählen. Ich hoffe, dass ihr noch Kraft habt, noch aushalten könnt. Eigentlich die Geschichte, mit der ich jetzt anfange, sehr traurig ist. 13. November 2015. Eine Terrorwelle erschüttert an diesem Freitag die französische Hauptstadt. Während des Fußball-Länderspiels zwischen Deutschland und Frankreich ereignen sich fast zeitgleich mehrere Schießereien und Explosionen. Während der TV-Übertragung des Länderspiels sind drei Explosionen zu hören. Schwer bewaffnete Angreifer stürmen die Konzerthalle Bataclan. Alleine dabei kommen mehr als 100 Menschen ums Leben. Insgesamt sterben bei den Anschlägen mindestens 130 Menschen. Über 300 Menschen sind schwer verletzt. Die Terrororganisation Islamischer Staat bekennt sich am Tag danach zu den Anschlägen. Und den Ausmaß dieser Tragödie können wir uns sehr schwer vorstellen, weil wir nicht dabei waren, wir waren auch nicht in diesem Land und trotzdem kann man sich, glaube ich, in die Situation der Menschen, in die Lager der Menschen, die dort leben, die das vielleicht auch erlebt haben, sehr gut hineinversetzen. Es sind nun 2 Wochen vergangen und heute hört man wenig was von den Medien. Die Medien werden auch schweigsamer, was diesbezüglich angeht. Es gibt immer wieder neue Katastrophen, immer wieder neue Ereignisse, von denen uns berichtet wird. Die Pflichten diktieren wieder den Tagesablauf vieler Menschen, die dort leben. Die Angst ist nicht weg, sie wird nur meistens unterdrückt. Und die Trauer und Kummer von vielen Menschen, die betroffen wurden von Angehörigen, ist sehr groß. Man wird misstrauisch vielleicht den Nachbarn gegenüber, vielleicht begegnet man ab jetzt den Menschen mit dem islamischen oder muslimischen Hintergrund mit einem Misstrauen und das ist das, was Menschen leider oft erleben. Die Angst und Unsicherheit werden zum täglichen Begleiter vieler Menschen. Was ich mich heute frage und auch euch fragen möchte, wie reagieren wir auf solche Ereignisse, die um uns herum passieren oder in unserem eigenen Leben? Und das müssen keine extremen Sachen sein, es kann auch einfach Krankheit sein, es kann Verlust von der Arbeitsstelle sein, es kann vielleicht ein Beziehungsbruch sein. Viele Sachen, die uns belasten, die uns begegnen, Probleme, Trauer, Angst, Unsicherheit, Hoffnungslosigkeit, viele Sachen, die Menschen mit sich schleppen, nicht nur in Frankreich, sondern Menschen, die uns umgeben. Und vielleicht sind wir selber oft diese Menschen. Krankheit, Tod, Schmerz, all diese Sachen begleiten uns tagtäglich. Und was ich heute fragen möchte, was ich mich selber frage, wie reagiere ich auf diese vielen Ereignisse in meinem Leben? Ich werde später einen Brief von einem Mann vorlesen, von dem die Frau bei so einem Terroranschlag in Paris ums Leben gekommen ist. Als Jesus gekreuzigt wurde, haben alle Träume, Wünsche, Vorstellungen, Ziele, Visionen im Leben von seinen Jüngern, von seinen Nachfolgern wie eine Seifenblase geplatzt. Die Menschen hatten keine Hoffnung mehr, keine Orientierung. Sie haben Angst gehabt, sie haben sich versteckt und haben nur gewartet, was passiert als nächstes. Und in dieser Situation geht Maria Magdalena ganz früh am Morgen, am Sonntag, zum Grab, wo Jesus am Freitag hineingelegt wurde. Und ich möchte mit euch diese Geschichte gemeinsam lesen. Und sie steht im Johannesevangelium Kapitel 20 und dort Verse 11 bis 18. Johannesevangelium 20, Verse 11 bis 18. Maria aber stand draußen vor dem Grabe und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich ins Grab und sah 2 Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu den Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hat. Und diese sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie sprach zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich zurück und sah Jesus stehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Sprach Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sprach zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, so werde ich ihn holen. Jesus sprach zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und sprach zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus sprach zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena kam und verkündigte den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er solches zu ihr gesagt hatte. Maria kommt zum Grab, weil sie Jesus Leichnam salben wollte. Und plötzlich stellt sie fest, dass der Stein vom Grab weggewälzt war und dass der Grab leer ist. Und man kann sich schon in die Lage von Maria versetzen, wie erschrocken sie war, wie enttäuscht sie war, wie traurig sie war. Und sie fängt an zu weinen. Die Tränen sprudeln ihr buchstäblich aus den Augen, weil das, was sie oder den sie finden wollte, ist nicht da. Zweite Katastrophe im Leben von Maria. Erstens war Jesus gestorben, wurde getötet. Und zweitens ist er jetzt nicht einmal da in seinem Grab. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie sich umdreht, sieht sie Jesus, erkennt ihn aber erstmal nicht von den vielen Tränen. Und sie hört dann die Frage: Frau, was oder warum weinst du? Wen suchst du? Und ich denke, dass in dieser Frage, warum weinst du, steckt keine pure Neugier. Jesus weiß, warum er diese Frage der Maria stellt: Warum weinst du? Jesus möchte sie vielleicht fragen: Maria, gibt es jetzt einen Grund zu weinen? Ist es nicht der Moment, wo man sich freuen sollte? Warum weinst du? Und Jesus stellt dann gleich auch andere Frage: Wen suchst du? Und damit gibt Jesus eigentlich zu verstehen, dass er schon den Grund weiß, warum Maria hier ist. Deswegen auch die Frage: Warum weinst du? Und erstmal ist die Frage unlogisch. Ja? Wenn Jesus weiß, wenn sie es sucht, dann sollte er eigentlich wissen. Aber Jesus sagt: Warum weinst du? Gibt es einen Grund, jetzt zu weinen? Warum weinst du, wenn du das in das leere Grab schaust, obwohl fast alle Propheten das vorhergesagt haben? Warum weinst du und schaust in das leere Grab? Auch ich habe davon öfters gesagt. Warum weinst du, wenn das ganze Universum jubelt, dass dieses Grab leer ist? Und für mich wird dieses Grab, dieses leere Grab, zu einem Symbol für unsere Probleme. Und oft konzentrieren wir uns so sehr auf unsere Probleme, auf unsere Sorgen, auf unsere Zweifel oder andere Sachen und können nicht mehr weg von dem leeren Grab schauen und uns auf Jesus zu konzentrieren. Und so wird für mich das Grab, das leere Grab, zum Symbol für unsere Probleme und so, wie wir damit umgehen. Wir verstehen zwar rein mental oft, dass das Grab leer ist, ja? Dass ich von meinen Problemen weg zu Jesus schauen kann und es wird mir leichter gehen. Nicht, dass die Probleme gleich weg sind, aber es wird mir leichter gehen. Und oft sind wir wie festgenagelt, schauen in das leere Grab und versuchen vielleicht auch manchmal unsere Probleme und Sorgen oder unsere Trauer weiter zu genießen und selber vielleicht zu bemitleiden. Maria, sagt Jesus. Als sie diesen Namen hört, erkennt sie den Meister, dreht sich um, oder sie hat sich schon umgedreht, sie sieht jetzt den Meister und auf einmal ist ihre Kummer vorbei. Auf einmal, von einem Augenblick auf den anderen, verschwindet das, der Grund, warum sie geweint hat. Sie sieht jetzt Jesus. Und die Frage richtet sich genauso an mich und dich. Warum weinst du? Was ist heute der Grund deines Trauers, wenn du Trauer hast? Vielleicht macht dir deine finanzielle Lage zu schaffen, vielleicht ist eine Beziehung kaputt gegangen, vielleicht ist jemand krank in deiner Familie oder du selbst und du hast Angst, diesen Menschen zu verlieren. Es gibt viele Gründe, warum wir traurig sein könnten. Und Jesus lädt uns ein, von dem leeren Grab auf ihn hinzuschauen, von dem leeren Grab weg zu ihm hinzuschauen und bei ihm Freude und Frieden zu finden. Und wenn wir auf Jesus schauen, verschwinden da unsere Probleme? Ich glaube, nein. Auch unsere Ängste nicht, oft nicht. Unsere Zweifel auch nicht. Aber Jesus verspricht uns, uns etwas zu geben, was uns hilft, bei ihm zu bleiben und Freude und Frieden im Leben zu finden. Interessant ist, wenn wir danach lesen, Vers 19 im gleichen Kapitel, aber am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Tür verschlossen war, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und sprach zu ihnen, in dem Moment der Trauer, wo sie zerstört sind, ja, wo alle Pläne, alle Wünsche, alles verschwunden ist, da sagt Jesus, Friede sei mit euch. Und da frage ich mich, wie kann man sich jemandem Frieden wünschen, wenn jetzt alles weg ist? Alles, was man erhofft, erarbeitet hat, alles ist weg. Wie kann man jetzt Frieden haben? Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Und da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Und ich bin fest davon überzeugt, das gelingt mir nicht immer, aber ich glaube, dass Jesus uns den Frieden geben kann. Nicht, dass wir nicht trauen dürfen, wenn es dran ist, nicht deswegen. Aber Jesus gibt uns den Frieden, dass wir im Moment des Trauers, im Moment der schwierigen Lebenssituation trotzdem Frieden in ihm haben können und trotzdem Freude ausstrahlen können. Ich frage mich natürlich und frage auch euch, wie ist das praktisch möglich? Wie geht es überhaupt in diesem Leben, auch wenn das Leben immer schwieriger ist, immer mehr Ängste, immer mehr Zweifel, ob wir genug zum Essen haben, ob wir weiterhin ein gutes, gesundes Gesundheitssystem haben, ob meine Beziehungen zu meiner Familie, zu meinen Freunden beibehalten bleiben. Viele, viele Zweifel, viele Fragen, die Menschen haben. Wie können wir trotz des allen Freude im Leben haben, Freude ausstrahlen? Wie geht das? Und ich möchte hier ganz bewusst an den Apostel Paulus denken. Apostel Paulus war einer der wenigsten Nachfolger, von denen wir zumindest wissen, der so viel wegen dem Glauben leiden musste, ja, der so oft geschlagen wurde und abgelehnt wurde und am Ende seines Lebens war er im Knast und er wartete auf seine Hinrichtung. Und trotzdem schreibt Paulus in dem schwierigsten Moment seines Lebens einen Brief an die Philippa. Und Brief an die Philippa ist ein Brief, der uns bekannt ist, wo Paulus am meisten seine Freude ausdrückt und versucht auch andere zur Freude zu motivieren. Und er sagt in diesem Brief, so freue ich mich, Philippa 1, Vers 18, so freue ich mich doch darüber und werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird. Und dann denkt jetzt an seine Situation, da wo er im Gefängnis ist und kaum Kontakt nach außen hat. Er kann Briefe schreiben, er kann auch Besuch empfangen, aber er kann nicht rausgehen. Das ist eine schwierige Situation für Paulus gewesen. Wenn ich mich in seine Lage versetze, dann würde ich wahrscheinlich schreiben, Herr, ich bin total verzweifelt. Ich bin am Ende mit meinen Kräften. Ich bin noch so jung, ich will nicht sterben, Herr. Ich verstehe nicht, Gott, warum tust du, da lässt du das zu, wo ich für dich so viel getan habe und jetzt muss ich hier sitzen und hier leiden. Aber nicht so der Paulus, der sagt, ich freue mich. Leute, ich freue mich und ich werde mich immer freuen und ich ermutige auch euch. Meine Brüder, in Philipper 3, Vers 1 sagt er, freut euch in dem Herrn. Gerade da, wo er entmachtet ist, wo er nicht mehr das machen kann, wofür er berufen wurde vom Herrn, sagt er, ich freue mich und ich möchte, dass ihr euch auch freut. Alle Wege. Und in Philipper 4, Verse 4 bis 7, da lesen wir, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Freundlichkeit lasset kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Paulus sagt hier, besonders im Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Alle Wege heißt nicht, so ab und zu zeig mal dein Lächeln oder lache mal über einen guten Witz, sondern es sagt, trage in dir diese Freude. Ja? Freue dich jede Zeit, wenn du lebst, wenn du aus dem Haus gehst, wenn du aufwachst, wenn du schlafen gehst, strahle diese Freude aus. Das heißt nicht, wie verrückt immer lachen, ja? Sondern diese Freude ausdrücken, diese Freude. Und ich muss ehrlich sagen, ich sehne mich nach dieser Freude. Es gibt oft Momente, wo ich das nicht kann, wo ich in das leere Grab schaue und mich auf meine Probleme konzentriere und sage, warum sind sie so groß? Ich halte es nicht mehr aus. Paulus sagt, freut euch. Eure Freundlichkeit lasset kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Und in diesem Vers wird klar, es geht nicht nur um mich, sondern es geht auch um Menschen in dieser Welt. Und wenn ich jetzt an Menschen begegne, die vielleicht in einer Trauer sind, in einem Kummer sind, ein Problem haben und ich nicht diese Freude schenken kann, was nützen dann meine leeren Worte, Glaube an Gott oder so? Was nützt es, wenn ich selber diese Freude nicht ausstrahle? Paulus sagt hier, dass meine Freundlichkeit ansteckend ist und sie ist wichtig für diese Menschen, die heute, und ich denke, wir leben in der Zeit, die schwierig wird oder schwierig geworden ist. Und das wird noch schwieriger. Und die Menschen werden Angst haben. Menschen werden noch mehr Hoffnung verlieren an das Gute und helle Zukunft. Und wir sind dazu berufen, uns zu freuen, trotz dieser schwierigen Zeit. Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das heißt nicht, dass ich meine Probleme ignoriere oder so positives, es gibt so Strömungen, positives Denken, dass man alles ignoriert, alles unterdrückt und alles ist nur herrlich, alles ist schön, es gibt keine Probleme. Nein, Jesus sagt, es gibt Probleme, aber bring sie zu mir, bekomme die Freude und Frieden von mir und gehe und lebe. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Also hier sehe ich auch den Zusammenhang, wenn ich mich auf die Probleme konzentriere, in das leere Grab schaue und weine und mich nicht umdrehen möchte und auf Jesus zu schauen, dann heißt es, dass meine Sinne auch nicht in Jesus Christus bewahrt werden können. Ja? Also Jesus sagt, gib es mir ab, weil sonst ist dein Herz, deine Gedanken zu sehr mit deinen Problemen gefüllt und du kannst nicht mehr das bekommen, was ich dir geben möchte. Mich fasziniert der Paulus, sein Glaube und seine Fähigkeit, sich zu freuen, in jeder Lebenslage den Herr zu verherrlichen und sagen, es geht weiter. Und er hatte so viel Kraft und Mut, dass er auch andere Menschen unterstützen und ermutigen konnte. Und ich glaube, das war immer wieder eine radikale Entscheidung, sich freuen zu wollen. Es ist schwer. Es fällt mir auch unheimlich schwer. Ich habe auch manchmal Phasen, wo es gar nicht geht, wo ich ganz tief durchhänge und da den Blick weg von meinen Problemen auf den Herrn hin zu lenken und sich zu freuen, von ihm diese Freude zu bekommen, ist schwer. Und für mich stellt sich auch die Frage, wie lässt es sich machen? Und ich möchte das an einem Modell oder an einem Beispiel deutlich machen. Und zwar, genau, ich erzähle erstmal die Geschichte und dann zeige ich euch ein Beispiel, ein anschauliches Beispiel. Und zwar habe ich mal eine Geschichte gelesen. Wer kennt das Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen von Viktor Frankl? Hat es jemand gelesen? Okay, ja, also ein herrliches Buch. Und der Viktor Frankl ist ein Psychiater, ist ein Begründer von Logotherapie und er war im Konzentrationslager und er beschreibt in diesem Buch, was alles Menschen durchmachen mussten in diesem Konzentrationslager von Anfang bis zum Ende, wie ihnen die Würde genommen wurde, wie sie erniedrigt wurden und also die ganze Palette von Sachen. Und er beschreibt in seinem Buch, also bei diesen in Konzentrationslagern, ist fast seine ganze Familie, Geschwister, Eltern, alle umgekommen, bis auf ihn und seine Schwester. Und er sagt, in seinem Buch heißt es, eines Tages, er war nackt und alleine in einem kleinen Raum, begann er sich dessen bewusst zu werden, was er später die letzte Freiheit des Menschen nannte, die Freiheit, die die Nazi-Offiziere ihm nicht wegnehmen konnten. Sie konnten seine komplette Umgebung kontrollieren. Sie konnten mit seinem Körper machen, was sie wollten. Aber Viktor Frankl war frei zu entscheiden, wie sich all das auf ihn auswirken würde. Zwischen dem, was ihm widerfuhr, also dem Reiz, und seiner Reaktion darauf lag die Freiheit und die Kraft, die Gott jedem Menschen gegeben hat, zu entscheiden, wie ich auf die äußeren Umstände reagiere. Die Nazi-Aufseher besaßen mehr Freiheit, mehr Wahlmöglichkeiten in ihrer Umgebung, aber er verfügte über mehr Freiheit, mehr innere Kraft, seine Möglichkeiten auszuleben. Und er wurde zu einer Inspiration für viele Menschen in seiner Umgebung dort im Konzentrationslager und sogar für viele Wächter. Das ist sehr spannend. Also er hat geschafft, sich so zu lernen oder beizubringen, auf die Umgebung so zu reagieren, dass er den Menschen und sogar den Aufsehern geholfen hat, Sinn im Leben zu finden. Das ist sehr spannend, wie er das in seinem Buch beschreibt. Also er hat erkannt, dass es zwischen dem Reiz, also was auf mich einwirkt, und meinem Handeln oder meiner Reaktion einen Raum gibt, den Gott uns gegeben hat, den wir für uns nutzen müssen oder können. Und ich möchte das einfach mal plastisch darstellen. Mir persönlich hilft es, manchmal nicht immer. Das ist jetzt keine Wahrheit oder so, aber es hilft schon ganz gut. Also es gibt einen Reiz, egal was das ist, was von der Umgebung, von der umliegenden Umgebung auf mich wirkt, ja, sei es jetzt eine Trauer, sei es jetzt ein Schlag ins Gesicht oder so, egal was das sein kann. Und darauf folgt oft eine Reaktion. Ja? Und man kann dann die Menschen, die auf einen Reiz gleich reagieren, reaktive Menschen nennen. Ja? Menschen, die einen Reiz bekommen, die reagieren darauf. Ein Beispiel zum Beispiel oder ein paar Beispiele. Wenn ich zum Beispiel eine Ungerechtigkeit erlebe, draußen auf der Straße, reagiere ich oft mit einer Wut oder mit einer Aggression, ja, oder mit Unzufriedenheit auf diese Ungerechtigkeit. Oder wenn zum Beispiel Männer von der Arbeit hungrig und ohne Kräfte nach Hause kommen und sie freuen sich auf das Essen, weil sie der Frau früh gesagt haben, ich komme um 17.30 Uhr und ich freue mich, wenn das Essen schon auf dem Tisch steht. Ja? Und der Mann kommt nach Hause, ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung, der Mann kommt nach Hause und die Frau rennt durch die Küche und das Essen noch lange nicht fertig. Ja? Wie kann man darauf reagieren? Der Mann ist unzufrieden, macht der Frau Vorwürfe. Ich habe dir doch gesagt, du sollst das Essen rechtzeitig machen. Ich spreche jetzt von mir und nicht von euch, Brüder. Man kann so reagieren. Es gibt auch andere Möglichkeiten, und zwar, gleiches Modell, hier kommt ein Reiz und hier kommt etwas ganz Wichtiges und dann erst die Reaktion. Ja, und Viktor Frankl nennt es freie Wille. Ja, das ist der freie Wille. Also ich erzähle euch jetzt nichts Neues, das ist voll das biblische Prinzip, aber das hilft uns einfach, das klarer in Worte zu fassen. Und es wird gesagt, dass der Mensch, der proaktiv handelt, das heißt, dass er auf den Reiz nicht sofort reagiert, ja, sondern überlegt, wie kann ich jetzt reagieren, was meinem Wertesystem entspricht, was meinem Glauben entspricht, was meiner Erfahrung mit Gott entspricht. Ja. Zum Beispiel, wenn ich nach Hause komme, jetzt einfach an diesem plastischen Beispiel zu machen, und meine Frau hat das Essen noch nicht vorbereitet, worauf ich mich sehr gefreut habe, kann ich überlegen, okay, ich behandle meine Frau grundsätzlich liebevoll. So wie Jesus mich behandelt, ich behandle meine Frau liebevoll. Ja? Dann kann ich nachdenken, okay, welche Gründe könnte es haben, dass meine Frau noch nicht fertig ist? Es kann sein, dass sie länger einkaufen war, dass sie keine Zeit hatte, noch aus anderen Gründen. Vielleicht hat das Kind geschrien, und sie musste mit dem Kind mit dem Kind Zeit verloren hat und so weiter. Und ich entscheide mich, und das ist jetzt der Punkt, die Reaktion eines proaktiven Menschen, ich entscheide mich, meiner Frau zum Beispiel zu helfen. Ich ziehe mich um, ich gehe in die Küche und wir bereiten das Essen zusammen vor. Ja? Oder wenn ich eine Ungerechtigkeit irgendwo erlebe, kann ich sagen, was nützt es mir, wenn ich darauf mit einer Aggression oder mit einer Wut reagiere? Was bringt es mir? Es bringt mir nichts. Ja, ich kann schauen, was kann ich Proaktives, was kann ich Kreatives vielleicht auch machen. Ich war mal, als ich zum Glauben kam, da war ich in Russland und wer aus Russland kommt, der weiß, da wird man schnell handgreiflich. Ja, so draußen vor allem, wenn irgendwo so Unruhen sind, da packt man gleich aus und verteilt. Und ich war bei einer Evangelisation, das war Evangelisation, ich war gerade halbes Jahr, glaube ich, oder so gläubig. Und bei dieser Evangelisation gab es Jugendliche, die gestört haben. Jugendliche aus diesem Stadtteil, wo die Evangelisation stattgefunden hat. Und es waren hunderte von Menschen in diesem Saal. Und ich war mit ein paar Freunden ganz oben noch auf der Empore gesessen. Und die Jugendlichen kamen von hinten und haben immer so provoziert. Die wollten einfach mal nichts anderes als Schlägerei. Ja? Sie haben provoziert. Und irgendwann war ich dort mit meinen Freunden. Wir haben einfach da gesessen, nicht drauf reagiert. Und wir sind aber rausgekommen aus dem Saal und standen dort im Foyer, aber oben. Und die haben auf einmal angefangen zu schlagen. Ja? Und wir so damals Glück waren, haben sofort drauf auch mit Schlägen reagiert. Und ich weiß, dann kam jemand von Erwachsenen heraus und ich weiß noch, das sage ich jetzt zu meiner Schande, ich habe einen noch gepackt, die wollten dann weglaufen, weil Erwachsene kamen und ich war so aggressiv in mir, dass ich angefangen den Jungen so zu schlagen. Und ich konnte mich nicht kontrollieren. Ja? Und zum Glück waren dann noch Erwachsene, die haben dann uns auseinandergenommen. Aber das ist die Gefahr manchmal, auf die Umstände reagieren, ohne zu überlegen, was sind eigentlich meine Werte? Ja? Was entspricht meinem Glauben? Was entspricht meiner Erfahrung mit Gott? Und so sehe ich auch bei Paulus, der eigentlich das gelebt hat, was ich da skizziert habe. Und von Viktor Frankl ist da auch ein schönes Beispiel. Man kann es lernen. Lernen einfach, nicht sofort zu reagieren auf Probleme oder auf andere Sachen. Nicht sofort mit Trauer zu reagieren, mit Zweifel zu reagieren, mit Angst zu reagieren, sondern alles in die Hände Gottes zu geben und zu überlegen, was kann ich selber dazu Aktives machen. Ich lese euch zum Schluss einen Brief von einem Mann, der seine Frau bei dem Anschlag am 13. November verloren hat. Er heißt Anthony Leiris und sein Brief ging im Internet und wurde, hat es jemand gelesen von euch? Ein paar haben gelesen. Mich hat es zu Tränen berührt, dieser Brief. Und er schreibt, er wendet sich an die Attentäter. Ihr bekommt meinen Hass nicht. Freitagabend habt ihr das Leben eines außerordentlichen Wesens geraubt, das die Liebe meines Lebens, die Mutter meines Kindes, aber ihr bekommt meinen Hass nicht. Ich weiß nicht, wer ihr seid und ich will es auch nicht wissen. Ihr seid tote Seelen. Wenn dieser Gott, für den ihr blind tötet, uns nach seinem Bild geschaffen hat, dann muss jede Kugel, die meine Frau getroffen hat, eine Wunde in sein Herz gerissen haben. Nein, ich werde euch nicht das Geschenk machen, euch zu hassen. Auch wenn ihr euch sehr darum bemüht habt, auf den Hass mit Wut zu antworten, würde bedeuten, derselbe Ignoranz nachzugeben, die euch zu dem gemacht hat, was ihr seid. Ihr wollt, dass ich Angst habe, dass ich meine Mitbürger mit misstrauischem Blick betrachte, dass ich meine Freiheit der Sicherheit opfere, verloren. Der Spieler ist noch im Spiel. Ich habe sie heute Morgen gesehen, endlich nach Nächten und Tagen des Wartens. Sie war genauso schön wie am Freitagabend, als sie ausging. Genauso schön wie damals, als ich mich vor mehr als 12 Jahren hoffnungslos in sie verliebte. Selbstverständlich frisst mich der Kummer auf. Diesen kleinen Sieg gestehe ich euch zu. Aber er wird von kurzer Dauer sein. Ich weiß, dass sie uns jeden Tag begleiten wird und dass wir uns in jedem Paradies der freien Seelen wiedersehen werden, zu dem ihr niemals Zutritt erhalten werdet. Wir sind zwei, mein Sohn und ich, aber wir sind stärker als alle Armeen dieser Erde. Ich will euch jetzt keine Zeit mehr opfern. Ich muss mich um Melville kümmern, der gerade von seinem Mittagsschlaf aufwacht. Er ist gerade mal 17 Monate alt. Er wird seinen Brei essen wie jeden Tag, dann werden wir gemeinsam spielen wie jeden Tag und sein ganzes Leben wird dieser kleine Junge euch beleidigen, indem er glücklich und frei ist. Denn nein, auch seinen Hass werdet ihr nicht bekommen. Mich berührt es zu Tränen, dieser Brief, und es erfordert enormen Glauben, enormen Mut, sowas so zu reagieren auf die äußeren Umstände. Und wir sind hier die Friedensträger, die Hoffnungsbringer, die von Gott gesandt sind in dieser Welt, um in dieser Welt Menschen zu helfen, nicht selber mit einem traurigen Gesicht rumzulaufen, sondern Menschen Hoffnung zu bringen, Menschen zu zeigen, dass es mit Gott, mit unserem Glauben viel einfacher sich leben lässt, dass wir Friede und Freude weiter schenken können. Und ihr Lieben, ich wünsche euch Gottes reiches Segen. Amen.